Deutschlandfunk, Information und Musik.
Seit die russische Armee Soldaten nach Kasachstan geschickt hat, um dem ansässigen Machthaber bei der Niederschlagung von Protesten zu helfen, ist die Russland-Ukraine-Krise ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Aktuell ist sie leider immer noch. Nach wie vor sind 100.000 Soldaten, russische Soldaten, an der Grenze zur Ukraine stationiert. Mitte der Woche war Außenministerin Annalena Baerbock in den USA, um mit ihrem Amtskollegen über die Krise zu beraten. Eine weitere Eskalation Putins müsse mit einem Preisschild versehen werden, ergo neue Sanktionen. Aber sind Sanktionen der richtige Weg oder könnten nur Formen der Diplomatie die Lage deeskalieren? Immerhin treffen sich Biden und Putin morgen in Genf. Darauf folgt der NATO-Russland-Rat zum ersten Mal seit 2019. Ich möchte über die Krise mit Antje Vollmer sprechen, ehemalige Grünen-Politikerin und Kritikerin der sanktionsgeleiteten Russland-Politik. Frau Vollmer, sollte man Putin für seine aggressive Ukraine-Politik belohnen?
Also ich möchte erstmal sagen, dass ich mir ganz große Sorgen mache über das reale Säbelrasseln, was es im Osten Europas jetzt gibt, und zwar auf beiden Seiten, aber auch über die Rhetorik, die auch bei uns, auch in den Medien immer stärker wird. Manchmal hat man den Eindruck, weil wir im Innern des Landes so wahnsinnig viele Konflikte haben, als ob man ein Ventil braucht, und dann ist ein außenpolitischer Bösewicht natürlich ein möglicher Ausweg, aber keiner, der die Krise löst.
Wo sehen Sie denn das Säbelrasseln auf westlicher Seite?
Es gibt Aufrüstung in der Ukraine, also in einer Zeit, es gibt überhaupt beiderseits wieder das Reden über Aufrüstung. Und das ist an einer solchen Grenze immer hochgefährlich, wenn man sieht, wie weit wir in der Abrüstung schon waren. Mehrere Abkommen sind teils ausgelaufen, teils in Frage gestellt. Und es gibt, und das finde ich am schwierigsten, Friedbert Pflüger hat das moralische Kreuzzüge genannt. Es gibt ein Gefühl der absoluten Überlegenheit des Westens und damit als ob man das Recht der Geschichte in der eigenen Hand hätte. Und man weiß doch aus persönlichen Verhältnissen und auch aus den Verhältnissen zwischen den Völkern, dass solche Gefühle immer schlecht ausgehen. Und diese Sorge habe ich im Augenblick sehr.
Die Annexion der Krim ist ja real und das Aufmarschieren der Truppen an der Grenze ist ja auch real. Das ist ja etwas anderes als Rhetorik.
Ich bestreite das ja auch nicht. Ich bestreite ja unsere Methode, zur Lösung dieser Krise beizutragen. Wir hatten ein Format in der Hand, das Normandie-Format, also die Treffen von Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine. Und da gab es bestimmte Absprachen, zum Beispiel 2014, dass es eine Neuwahl geben sollte. Man hat dann viele aus westlichen Ländern, auch aus meiner Partei, haben dann den Prozess mit unterstützt, die Sache zu beschleunigen, nicht das halbe Jahr zu warten mit der Wahl, sondern jetzt und sofort den Umsturz der Machtverhältnisse in der Ukraine zu erzeugen. Es gab aber ja zu dieser Zeit schon 10 Jahre eine zwar schwache, aber doch eine Demokratie. Die Orangene Revolution war 10 Jahre her. Das heißt, wir müssen uns ja auch mal ehrlich machen in unserem Verhältnis zur Ukraine. Will der Westen denn im entscheidenden Kriegsfall wirklich einen Krieg mit Russland führen? Das will er natürlich nicht. Dann soll man aber auch nicht so reden, als ob das irgendwo im Hintergrund eine Hoffnung für die Ukraine wäre.
Also da werden den Ukrainern...
Man muss Russland zur Mäßigung aufrufen. Und ich bin mehr als unglücklich über manches, was da jetzt passiert ist. Aber man muss sich auch ehrlich machen gegenüber den Verhältnissen in der Ukraine. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass in diesen 10 Jahren, die vor dem Maidan-Prozess war, die Eliten in der Ukraine es nicht verstanden haben, sich zu einigen. Damals beim Maidan habe ich gedacht, wollen die das Land jetzt auseinanderreißen? Denn es war klar, es gab einen nach Russland geneigten Teil und einen nach Westen geneigten Teil. Heute wollen die meisten Ukrainer nach Westen, das ist ja klar. Aber man muss doch wissen, was man ihnen versprechen kann. Also ist doch die Frage, was können wir denn wirklich tun, was hilft?
Was wäre das denn für die Ukrainer? Also es ist ja von Waffenlieferungen, auch Defensivwaffenlieferungen zum Beispiel die Rede.
Ich glaube, die Ukraine muss eine ganz nüchterne Bilanz ziehen. Und das ist ungefähr so eine nüchterne Bilanz, wie sie Willy Brandt in Berlin nach dem Mauerbau gezogen hat. Nämlich zu wissen, von außen wird uns nicht geholfen werden, jedenfalls nicht entscheidend. Die entscheidenden Schritte zur Deeskalation müssen wir selber tun. Die Ukraine braucht heute einen, der das Konzept von Willy Brandt wieder aufgreift. Und das können wir unterstützen. Das könnten wir auch durch das Normandie-Format unterstützen. Was war, haben wir aber dann in der letzten Zeit gemacht. Und deswegen bin ich auch so tief enttäuscht über auch die Politik der letzten Bundesregierung. Und deswegen wünsche ich, dass die neue Regierung an dieser Stelle sich klärt. Will sie weiter an solchen Eskalationen, auch mentalen Eskalationen mitarbeiten? Will sie weiter Sanktionen machen, von denen man ja weiß, dass sie in Wahrheit nur Verhärtung erzeugen? Oder will sie einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass eine Verständigung allmählich beginnt? Die wird lange dauern.
Man könnte natürlich auch sagen, die Sanktionen haben deswegen nichts gebracht, weil sie nicht wehgetan haben. Da wäre vielleicht Nord Stream das richtige Thema.
Also ich glaube, wer die russische Mentalität kennt, der weiß, dass es keine Sanktion gibt, die so wehtut, dass sie ihre Haltung ändern werden. Ganz im Gegenteil. Das, was die letzte Zeit gelaufen ist, hat ja zur Verhärtung geführt, auch im Inneren, die ich natürlich mit ganz großer Sorge sehe. Aber sehen Sie, es gab einen Artikel von Michail Gorbatschow und da hat er seine Bilanz, das war im Dezember, seine Bilanz von 30 Jahren Zerfall der Sowjetunion gezogen. Und da hat er gesagt, das Schädlichste war dieses Denken und Reden vom Sieg im Kalten Krieg. Und er hat als Zweites gesagt, welche Rolle bietet Europa, dieses moralische Europa, dieses Europa der Menschenrechte, denn eigentlich Russland an? Russland gehört nun mal zu unserem Kontinent. Und auch für die Ukraine, man kann natürlich sagen, ein Land kann wählen das Bündnis, was es will. Aber kein Land der Welt kann aus seiner Geschichte aussteigen. Und die Geschichte der Ukraine ist sehr mit Russland verbunden. Und kein Land der Welt kann aus seiner geografischen Lage aussteigen. Das heißt, es liegt nun mal an dieser Grenze. Und es wird für die Zukunft der Ukraine äußerst wichtig sein, ob das eine friedliche Grenze ist, die immer offener wird. Und da muss man auch darüber nachdenken, was man den Russen anbieten kann, an Deeskalation, aber auch an gemeinsamen Perspektiven. Mhm. Und da war natürlich in früheren Jahren Wirtschaftsbeziehungen einer dieser Punkte, aber noch viel mehr der Helsinki-Prozess. Alle unsere Gesprächsgremien, die wir geschaffen haben danach, NATO-Russland-Rat, Petersburger-Dialog, ist auch neuestens völlig vor die Wand gefallen. Alle diese Gremien haben ja die letzte Zeit gar nicht getagt. Und jetzt ist es hochbrisant. Aber ich finde solche Reden wie Putin ist die Geißel der Menschheit, wie ich sie jetzt gerade aktuell anlässlich von Kasachstan, wo wir noch gar nicht wissen, was da eigentlich passiert ist, höre, die nutzen gar nicht, die vergiften die Atmosphäre. Und Nüchternheit und auch Einschätzung, was kann ich wirklich leisten, was will ich auch versprechen, das ist, glaube ich, die Parole der Stunde.
Welche Hoffnung setzen Sie an dieses Treffen am Montag, am morgigen Montag, Biden, Putin und den NATO-Russland-Rat, der dann ja auch folgt, zwei Tage später?
Also erstens finde ich, es ist ein Ergebnis. Ich meine, Europa ist ein bisschen beleidigt, dass sie nicht beteiligt sind. Aber Europa hat seine Chancen vom Minsk-Prozess und Normandie-Format bisher nicht genutzt. Deswegen bin ich froh, dass es von Seiten der USA jetzt dieses Gespräch gibt. Ich weiß aber auch, dass es für Biden auch sehr schwierig ist, das innerhalb der Öffentlichkeit der USA durchzuhalten. Aber immerhin, man redet wieder miteinander. Man hat ja in der letzten Zeit immer die NATO-Parole ausgegeben, Dialog und Härte. Dialoge haben faktisch nicht stattgefunden. Härte wurde vor allen Dingen rhetorisch immer stärker, aber das erinnert mich an den NATO-Doppelbeschluss damals. Meine ganze politische Existenz hat damit im Wesentlichen angefangen, dagegen zu sein, gegen diesen idealistische Illusion, mit Rüsten würde man Reden erzeugen. Ganz im Gegenteil, erst als Gewaltfreiheit ausgeübt wurde. Und immerhin, der Zerfall der Sowjetunion war im Wesentlichen gewaltfrei. Die haben sie doch nicht in einem Krieg besiegt, sondern sie waren entscheidend daran, dass wir die Wiedervereinigung erlangen konnten und dass das mit so wenig Blutvergießen passiert ist. Wie groß war die Vision von Michael Gorbatschow vom gemeinsamen Europa? Und da war doch Platz für die Ukraine und für die anderen Staaten. Sie brauchten nur Zeit.
Die ehemalige Grünen-Spitzenpolitikerin Antje Vollmer, mit ihr sprach ich über die Ukraine-Krise.